Denken Sie, brauchen wir das Bundesheer so, wie es jetzt ist, in dieser Zeit?
Ja, ich glaube, wir brauchen eine Armee. Es wäre lächerlich zu sagen, dass wir das nicht brauchen. Ich glaube, dass wir ein ganz hochprofessionelles Heer brauchen. Also es zeigt sich ja...
Auch haben?
Zum Teil haben. Ich glaube, lange Zeit nicht hatten. Das ist kein Geheimnis.
Was erwarten Sie sich von öffentlichen Einrichtungen wie dem Bundesheer bei einer Krise zum Beispiel, was die Kommunikation betrifft?
Also die Frage ist, reden wir von Krise oder reden wir von Krieg? Ja, ich glaube, es sind zwei unterschiedliche Dinge. Im Krieg gehe ich davon aus, dass Propaganda betrieben wird, um die Schlacht zu gewinnen. Also da ist sozusagen Information Teil des Schlachtfelds.
Hergehört, der Bundesheer-Podcast.
Ein Rollentausch und ein Blick hinter die Schlagzeilen. Wer stellt sich der Challenge? Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hergehört. Mein Name ist Ute Axmann und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört, wo immer ihr auch gerade seid. Heute haben wir euch etwas Besonderes zu bieten, nämlich eine umgekehrte Pressestunde. Das heißt, wir haben einen bedeutenden Journalisten eingeladen, der diesmal selbst Rede und Antwort stehen wird und die Fragen dazu werden von zwei Pressesprechern aus der Landesverteidigung gestellt. Ich begrüße einen der bekanntesten Journalisten Österreichs, den promovierten Juristen, Podcaster und Buchautor Dr. Florian Klenk, Chefredakteur von Falter. Vielen Dank fürs Kommen.
Danke für die Einladung.
Florian Klenk ist der Mann, der normalerweise selbst die unangenehmen Fragen stellt, Akten wälzt und Prominente aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in Schwitzen bringt. Heute sitzt der Jäger selbst im Scheinwerferlicht und wird von denjenigen gegrillt, die sonst seine Anfragen beantworten müssen. Die Fragensteller zum Thema Landesverteidigung sind Brigadier Magister Michael Bauer und Magistra Dunja Helm. Michael Bauer ist seit 2010 Sprecher des Verteidigungsministeriums und hat in dieser Rolle viele Sträuße mit dem Falter, insbesondere mit Florian Klenk, ausgetragen. Vor allem auf Twitter gab es über Berichte des Falters viele lautstarke Diskussionen. Bauer ist Absolvent der Theresianischen Militärakademie und unterrichtet Krisenkommunikation unter anderem an der FH Campus Wien. Und Dunja Helm war Fernsehjournalistin, zuletzt bei Servus TV, bevor sie 2022 Pressesprecherin von Bundeskanzler Karl Nehammer und jetzt von Verteidigungsministerin Claudia Tanner wurde. Sie kennt also die journalistische Seite und hat langjährige Erfahrung in der politischen Kommunikation. Willkommen Michael Bauer und Dunja Helm.
Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich eröffne dann gleich die erste Runde und beginne mit Dunja Helm.
Herr Klenk, schön, dass Sie da sind. Wir freuen uns sehr, dass wir heute diese umgekehrte Pressestunde mit Ihnen machen. Und ich würde sagen, wir gehen gleich in medias res. Sie wissen, wir haben beim Bundesheer einmal im Jahr eine Umfrage und die befasst sich mit dem Thema Sicherheit und Wehrhaftigkeit. Und eine Frage dabei ist immer, würden Sie das Land mit der Waffe verteidigen? Ich gebe die Frage an Sie weiter. Würden Sie?
Eine gute Frage. Ich habe mir die Frage das letzte Mal mit 17 gestellt. Da gab es noch keinen Zivildienst und da habe ich sie mit Nein beantwortet. Ich glaube, ich würde nicht mein Land verteidigen, aber ich würde wahrscheinlich meine Nächsten verteidigen, wenn es darauf ankommt. Und die Frage ist, ist eine gute Frage. Die Frage ist, ist mein Land sozusagen vergleichbar mit meinen Nächsten? Also ich würde wahrscheinlich in Notwehr handeln. Also da wäre, glaube ich, jetzt bei der Zivildienstkommission, die es damals gegeben hat, durchgefallen. Aber ich glaube nicht, dass ich es mit der Waffe verteidigen würde. Ich glaube, dass ich nach wie vor zum Zivildienst gehen würde, wenn ich nochmal vor diese Entscheidung kommen würde. Also ich würde wahrscheinlich mich schon einreihen in eine Verteidigungsmaschinerie, aber ich weiß nicht, ob ich der bin, der schießt.
Sie haben, habe ich den Eindruck gehabt, ein bisschen nachgedacht oder ein bisschen gezögert bei der Antwort. Hat sich, oder warum dieses Zögern?
Nein, ich glaube, weil sich die geopolitischen Verhältnisse geändert haben und die Art und Weise, wie wir über die Verteidigung der Demokratie nachdenken, heute anders denken als vielleicht in meiner Jugend. Ich bin aufgewachsen nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Oder eigentlich geprägt worden noch in der Zeit des Eisernen Vorhangs. Also da war der Kommunismus und da war der Westen. Und ich hatte das Privileg, dass ich mit meinem Vater und mit meiner Mutter schon im Jahr 1986 nach Rumänien, in das Rumänien Ceausescus fahren durfte und eigentlich sehr früh erlebt habe, was es heißt, nicht in einer liberalen Demokratie zu leben, sondern in einer Diktatur. Zumindest so ein Anflug. Das hat damit begonnen, dass man da bei, ich glaube, wir sind über die Slowakei damals gefahren, oder Tschechoslowakei hat es damals geheißen, nach Bratislava, und es ist schlagartig, war das ein finsterer Kontinent. Ohne Pressefreiheit, ohne Zeitungen, ohne Redefreiheit. Das hat man schon als Teenager gemerkt. Und ich bin ein 89 geprägter. Also jemand, der geprägt ist durch den Fall des Eisernen Vorhangs und durch den Fall des letzten totalitären Systems, des letzten stalinistischen Kolonien, wenn man so will. Und da war eigentlich Bundesheer, Landesverteidigung irgendwie ahistorisch, weil wir waren ja, wie wir geglaubt haben, am Ende der Geschichte. Und es gab ja keinen Krieg mehr. Nicht? Und das Heer hat damals, glaube ich, auch ein sehr schlechtes Image gehabt. Diese klassischen Schleifer und Ausbilder, und es wollte eigentlich keiner, den ich kannte, zum Heer. Es war also die letzte Generation derer, die noch so mit tauglich Fähnchen herumgegangen sind am Land und dann Würsteln vom Bürgermeister bekommen haben, aber die wurden dann eigentlich ist man zum Zivildienst gegangen, weil man dachte, da hilft man der Gesellschaft mehr. Also ich habe auch nie was von dieser Drückeberger-Image gehalten, sondern der Zivildienst war einfach ein Beitrag der Gesellschaft zu helfen, und Krieg war einfach nicht vorhanden. So. Und so ist es eigentlich, kann man sagen, in den 90er Jahren gegangen. Da war ein bisschen noch der Balkankrieg, das war aber eigentlich noch so ein, sozusagen der letzte Hauch der alten Weltordnung, die da unten sich sozusagen ereignet hat. Das haben wir irgendwie so ein bisschen verdrängt. Aber das Europa, das EU-Europa, dem wir auf einmal angehört haben, dass das Kriege führt untereinander, war eigentlich undenkbar. Weil die EU ja innerhalb von kürzester Zeit totalitäre Staaten, totalitäre Sowjetkolonien demokratisiert hat in einer atemberaubenden Schnelligkeit. Und das ist das, was mich politisch geprägt hat. Ne? Die Kraft des Rechts, die Kraft des Rechtsstaats, der liberalen Demokratie, der Systeme der Checks and Balances, der Kooperation, des Reisens, Erasmus, die offenen Grenzen. Das ist sozusagen so. Und jetzt kommt auf einmal der Februar 22 und wir merken, hoppla, zwar noch nicht in EU-Europa, aber doch in dem, was wir sozusagen als westliches Europa gerade noch verstehen, nämlich die Ukraine zu dem Zeitpunkt, das ist alles nicht gegenwärtig. So, und jetzt, darum habe ich ein bisschen nachgedacht, würde ich jetzt, wenn Putin bei Kizze mit den Panzern über die Grenze rollt, mein Land mit der Waffe verteidigen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es immer noch nicht.
Denken Sie, brauchen wir das Bundesheer so, wie es jetzt ist, in dieser Zeit?
Ja, ich glaube, wir brauchen eine Armee. Es wäre lächerlich zu sagen, dass wir das nicht brauchen. Ich glaube, dass wir ein ganz hochprofessionelles Heer brauchen. Also es zeigt sich ja...
Auch haben?
Zum Teil haben. Ich glaube, lange Zeit nicht hatten. Das ist kein Geheimnis, dass das sozusagen Heer halt vernachlässigt war. Ich würde das vielleicht ein bisschen... Das ist der Vergleich vielleicht ein bisschen... vielleicht schlecht gewählt. Aber so wie Gefängnisse nicht saniert wurden in den letzten 30 Jahren, so hat man auch das Heer nicht saniert, weil man dachte, das geht uns irgendwie nichts an. Das sind so Institutionen auch eines Rechtsstaats. Und jetzt kommt man drauf, dass man das eigentlich sanieren muss. Man kommt auch drauf, dass man anders kommunizieren muss. Vielleicht reden wir dann auch noch über Kommunikation. Man kommt vielleicht auch drauf, dass man vielleicht auch mit den Leuten, die sich zum Heer verpflichten, anders kommunizieren muss, als so, wie man es vielleicht noch immer in vielen Orten gewohnt ist, und dass das Heer sozusagen auch eine Institution ist, die eigentlich werben muss um die Leute, die für das Heer arbeiten, und dass das dem Heer nicht schadet, wenn es sozusagen einen anderen Ton kommuniziert.
War es daher ein Fehler eigentlich, das Bundesheer zu vernachlässigen über die letzten 10, 20, 30 Jahre, spätestens seit dem Fall des Eisernen Vorhangs?
Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich ja. Ja, wahrscheinlich war es ein Fehler, weil man eben dieses Szenario eines Krieges nicht mehr sozusagen am Zettel hatte. Man hat sich ja gedacht, spätestens mit dem NATO-Russland-Abkommen, korrigiert es mich, 97, glaube ich, Ende der 90er, glaube ich nicht, hat man sich gedacht, so, jetzt Jetzt ist es irgendwie überwunden, ne? Wenn man immer wieder sagt, die Ukraine sei angegriffen worden, weil die NATO so nah herangerückt sei, ist ja ein Blödsinn. Ne? Das gab das NATO-Russland-Abkommen, wo ja Russland ganz eindeutig gesagt hat, jeder Staat kann sich entscheiden, der NATO beizutreten. Also das ist eine alte Verschwörungstheorie der Russland-Propagandisten. Und ich glaube, dass man wirklich bis zum Jahr 22 das nicht am Radar hatte. Der Balkankrieg war ein ganz eigener Krieg, weil er eigentlich noch ein Jugoslawienkrieg war, nationalistischer Politiker, der ja eigentlich die EU sozusagen nicht hineingezogen hat in dem Sinne, dass die EU angegriffen wurde, sondern die EU hat eingegriffen, um diesen Krieg zu beenden und hat die Flüchtlinge versorgt. Und dann gab es halt noch Ruanda und der Krieg im Irak und der Krieg in Afghanistan, aber das waren keine Kriege, die auf europäischem Boden gefochten wurden. Also der Krieg war schon vorhanden immer wieder, aber es war nichts, was uns sozusagen nahegekommen wäre.
Aber wäre es nicht auch Aufgabe der Medien, unter anderem Aufgabe der Medien gewesen, genau darauf hinzuweisen, nämlich natürlich, es gibt jetzt keine, sozusagen der große Friede ist ausgebrochen, wie Sie gesagt haben, aber es besteht doch noch immer die Gefahr, weil man natürlich nie ausschließen kann und das sieht man jetzt, wohin sich die Welt entwickelt. Wäre es nicht Aufgabe der Medien, genau darauf hinzuweisen?
Ich glaube, wir haben das zum Beispiel getan. Wir haben, ich kann mich erinnern, irgendwann einmal eine große Titelgeschichte gehabt zur Lage der Kasernen. Wo man irgendwie, ich glaube, das ist immer geschimpft worden, weil wir dokumentiert haben, wie runtergekommen die Panzer und die Kasernen sind. Da gab es, glaube ich, irgendeinen Pressesprecher, ich glaube, Bauer hat er geheißen. Ich weiß nicht, ob sie namensverwandt sind. Der hat uns furchtbar geschimpft. Da hat der Kollege Matzinger eine sehr lange Reportage gemacht und hat eigentlich sehr gut dokumentiert, in welchem verheerenden Zustand die Kasernen sind, die Lastwagen und Panzer sind und hat das eigentlich sehr genau aufgeschrieben. Die Reaktion damals war lustigerweise des Ministeriums, uns zu schimpfen, dass wir das Schlechte zeigen und warum zeigen wir nicht das Schöne? Und wir haben immer gesagt, unsere Aufgabe ist ja nicht das Schöne zu zeigen, sondern den Finger in die Wunde zu legen und eben Kritik zu üben. Aber vielleicht haben wir da beide Seiten gelernt, dass die kritische Presse eigentlich sozusagen dem Sinn ein Verbündeter des Heeres war, um eine bessere Ausstattung zu bekommen. So wie wenn wir jetzt gerade zum Beispiel Berichte machen über furchtbare Haftanstalten und die Justizministerin ist besser für uns, weil wir also nur die furchtbaren Haftanstalten zeigen. Aber in Wirklichkeit könnte sie die Presse ja als eine sozusagen verbündete Kraft sehen, um auf Missstände hinzuweisen, damit man sie abstellt. Das ist ja eigentlich die Aufgabe der Presse.
Bleiben wir gleich beim Thema Kommunikation, nämlich das Verhältnis, das Spannungsverhältnis zwischen Medien und dem Bundesheer. Wir haben ja den Pressesprecher des Ressorts da sitzen, Herr Brigadier.
Ja, wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, wie nehmen Sie das Bundesheer wahr? Das hat sich ja durchaus geändert, haben Sie jetzt vorher gesagt. Und wie nehmen Sie die Kommunikation des Bundesheers wahr? Hat sich das ebenfalls in den letzten Jahren oder vielleicht Jahrzehnten, solange Sie das beobachtet haben, geändert?
Ich habe ja relativ, in meiner Berufslaufbahn relativ wenig mit dem Bundesheer zu tun gehabt. Ich habe mehr über die Polizei und die Justiz berichtet. Ich habe das Heer einmal in der Pressearbeit kennengelernt beim Fall von Horn, bei dem Hitzemarsch, über den können wir vielleicht reden, weil er ganz interessant war, was da schiefgelaufen ist, auch in der Kommunikation. Ich nehme das Heer auf drei Ebenen wahr. Das eine ist das Heer sozusagen als Katastrophen- und Krisen- wie sage ich jetzt, Hilfsorganisation, nennen wir es Hilfsorganisation, da nehme ich es hochprofessionell wahr. Also die Kommunikation, ich kann mich erinnern, oder also wenn Hochwasser ist, also da ist das Heer professionell und da stehen die, da wird ordentlich kommuniziert. Dann gibt es das Heer, das Fehler macht. Da würde ich sehr unterscheiden zwischen der Kommunikation auf Social Media und der Kommunikation im klassischen Medien. Also ich kann mich erinnern, gab damals diesen Unfall, irgendein Zille ist einmal umgefallen, oder irgendein Boot. War das irgendein Leistungsschau oder irgendwie?
Nein, das sind, war ein Wochenende, wo junge Frauen,
oder genau, Frauen sind, ja, ich kann mich erinnern, es waren Frauen, die gestanden sind.
Nein, gestorben ist oder, niemand. Zwei wurden schwer verletzt.
Ja, ja. Genau. Und ich kann mich erinnern, da war die Krisenkommunikation auch sehr gut. Also das war sozusagen eine, ich glaube mich zumindest zu erinnern, dass das eigentlich eine Kommunikation war, die gesagt hat, ja, da gibt es eine Öffentlichkeit und die Öffentlichkeit stellt kritische Fragen und ich bin dafür da, diese kritischen Fragen ehrlich zu beantworten und es kann sich auch die Sachlage ändern. Dann kann vielleicht die Antwort von voriger Woche heute anders sein als heute und das muss ich halt immer mitkommunizieren. kann mich erinnern, das erste Mal, wo ich ein bisschen stutzig geworden bin, es gab irgendwo mal eine Übung in der Nähe einer Autobahn. Da sind so Nebelgranaten, glaube ich, gezündet worden. Und da gab es schon das zweite Mal eine Karambolage. Ich glaube, zweimal hat es eine Karambolage gegeben.
Ich glaube, das zweite war 2009, ja.
Genau, und es gab die erste und die zweite. Und wir haben damals recherchiert und da habe ich eher eine Abwehr gemerkt. Also da waren wir einfach nicht bereit zu sagen, ja, wir schauen uns das an. Kann sein, dass wir einen Fehler gemacht haben. Und eigentlich wirklich enttäuscht war ich damals, da haben wir so ein bisschen einen richtigen Konflikt geführt, war Horn, ja, wo ich mir gedacht habe, das ist keine gute Krisenkommunikation gewesen, weil das war eigentlich ein Verbünden mit Boulevardmedien, die pro Bundeswehr waren, aber es war keine Bereitschaft, einmal hinzuhören, was ist da eigentlich passiert, sondern es war eine Verteidigung. Es war eine Verteidigung der Führungsebene, aber keine Kommunikation. Und da hätte ich mir gedacht, dass da die Pressearbeit nicht nur sozusagen sich einhakt bei den Verantwortlichen, sondern vielleicht auch bei den Hinterbliebenen derer, die dort sterben. Und die waren nachher wahnsinnig angefressen aufs Heer und haben dann auch versucht, diesen Fall nach Straßburg zu bringen. Ist dann dort auch, es ist was sozusagen strafrechtlich, wäre jetzt zu kompliziert, da ins Detail zu gehen, aber da hat man gemerkt, dass das Heer eigentlich die Eltern von Rekruten verloren hat in der Art der Kommunikation. Da haben wir auch Fehler gemacht, weil wir ich glaube, es war ein Vater eines Soldaten zitiert haben, der uns an Plätzen gesagt hat. Aber die Grundkritik, dass damals diese Burschen eigentlich bei der Hitze nicht so hätten behandelt werden sollen, zu der stehen nach wie vor. Aber es wäre jetzt, glaube ich, jetzt geht es sehr ins Detail, aber es war eine Twitter, ich glaube, da haben wir auch alle Social Media gelernt. Ja? Also wir haben sozusagen diese Unmittelbarkeit, diese ungefilterte Social Media sich anrotzen, das, was man eigentlich normalerweise, so wenn wir jetzt da sitzen, da schauen wir uns in die Augen, da reden wir miteinander auf eine sehr zivilisierte Art, man merkt, wie reagiert der andere. Und Twitter ganz am Anfang war für uns alle überfordernd, glaube ich.
Würde ich auch so sehen. Vielleicht nur zur Einordnung bei dieser von Ihnen erwähnten Nebelumfahrt, das war im Februar 2009 und das war sozusagen die Geburtsstunde der Krisenkommunikation des Bundesheers, weil wir damals tatsächlich alles falsch gemacht haben, was man falsch machen kann. Wir haben damals diesen Fall auch sozusagen analysiert und überlegt, wie wir es anders und besser machen können. Und es sind im Wesentlichen, bis auf ganz wenige Ausnahmen, alle Krisen, die das Bundesheer gehabt hat, wie zum Beispiel eben am 1. September 2018, wo dieses Boot umgekippt ist und zwei Frauen schwer verletzt wurden, nach diesem nach einem neuen Muster kommuniziert und eben noch Transparenz. Und jetzt sozusagen auch meine Frage, was erwarten Sie sich von öffentlichen Einrichtungen wie dem Bundesheer bei einer Krise zum Beispiel, was die Kommunikation betrifft?
Also die Frage ist, reden wir von Krise oder reden wir von Krieg? Ja, ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Im Krieg gehe ich davon aus, dass Propaganda betrieben wird, um die Schlacht zu gewinnen. Also da ist sozusagen Information Teil des Schlachtfelds. Bei einer Krise ist Information nicht Teil des Schlachtfelds, sondern Teil der Aufklärung. Also ich kann mir vorstellen, wenn es eine kriegerische Situation gibt, dass das Bundesheer lügen muss, um die Soldaten zu schützen, die da draußen irgendwo im Schützengraben liegen. Und daher schreiben wir ja auch, wenn wir über Krieg berichten, immer wieder dazu, dass das Angaben der Armeen sind, die wir nicht überprüfen können. So. In der Krise erwarte ich mehr maximale Transparenz und Ehrlichkeit und jede Frage zu beantworten, sei sie auch noch so dumm. Und ich erwarte mir vor allem bei Social Media, auch von Journalisten, wir haben ja genauso Fehler gemacht, es ist ja nicht so, dass wir keine Fehler machen, immer sozusagen auch den Fokus auf die Geschädigten. Nicht nur auf die Organisation, sondern wenn wer stirbt, wenn wer zu Schaden kommt, wenn dort wer jemand, ich kann mich noch erinnern, in dem Fall Horn, ich werde nie vergessen, diesen Bericht des Arztes, der dort eintrifft und der diesen Soldaten da in der Hitze liegen sieht, am Kasernenasphalt, nicht einmal im Schatten, dann muss der Fokus in der Krise auch gehen auf die, die strukturell benachteiligt sind und nicht, sozusagen, es muss auch ein herrschaftskritischer Diskurs möglich sein, auch in einer Organisation, die Herrschaft repräsentiert. Und das erwarte ich in einer Krise. Also maximale Ehrlichkeit. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und man merkt, in dem Moment, wo Minister oder Ministerien nicht ehrlich kommunizieren, werden sie sofort erwischt. Das ist auch anders als vor 20 Jahren, weil halt einfach alle Akteure, alle Anwälte, alle sich vernetzen, miteinander kommunizieren können, sehr schnell kommunizieren können. Und daher ist Lügen eigentlich nicht mehr möglich. Also man kann Fake News verbreiten, man kann vernebeln, das geht noch irgendwie. Aber die eigentliche Lüge funktioniert zumindest in einer liberalen Demokratie nicht, außer man ist vielleicht in Amerika, aber da wird es auch nicht mehr lang funktionieren.
Das heißt, ich höre daraus, also man sollte sich nicht nur auf die klassischen Medien dann beziehen in der Kommunikationsarbeit, sondern auch auf die Hinterbliebenen und da besonders drauf achten.
Man sollte zumindest bei seiner Kommunikation immer mitdenken, dass es da Hinterbliebene gibt. Ja? Also wenn, ich bringe jetzt wieder ein Beispiel aus der Justiz, weil ich von dort jetzt gerade wirklich aktuell arbeite, wenn ein Insasse stirbt während eines Einsatzes und das Ministerium macht eine Aussendung, wo drin steht, der Insasse hat 6 Beamte angegriffen und ist leider beim Verbringen ins Spital verstorben. Und ich komme aber nachher drauf, der hat multiple Gesichtsschädelbrüche und gebrochene Rippen und gebrochenen Kehlkopf und ist schwer verletzt. Dann muss ich damit rechnen, dass die Hinterbliebenen das irgendwann rausfinden und sich belogen fühlen von einer Ministerin. Und das ist ein unglaublicher Vertrauensverlust, nicht nur für diese Hinterbliebenen, sondern generell für die Gesellschaft. Und daher muss ich als Ministerium in einer liberalen Demokratie, ich verstehe, dass das in Weißrussland dann anders kommuniziert wird als bei uns, immer davon ausgehen, dass ich sozusagen auch das Sprachrohr bin für die den Schaden durch diese... Und daher muss ich maximale Ehrlichkeit haben. Und ich glaube, das halten wir alle aus. Ja? Also so wie man die Medien kritisieren kann, wenn sie ein Plätzchen schreiben. Ja.
Frau Helm, was sagen Sie dazu?
Die Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts haben oft den Eindruck, wie ich vorab gehört habe, dass das Nicht-Gelingen oft eine große mediale Aufmerksamkeit erregt. Das sind große Geschichten, wie man es im Journalismus sagt. Und das Gelingen, diese Geschichten sind oft leise. Es ist vielleicht eine Meldung oder gar nichts. Sehen Sie das auch so?
Naja, das ist eine grundsätzliche Frage für die Rolle der Medien. Ja, wir sind ja mal grundsätzlich dafür da, jetzt den Journalismus, für den ich hier sitze, ja, dorthin zu schauen, wo etwas nicht funktioniert. Also wir haben ja aufgrund der Verfassung, aufgrund der Informationsfreiheit und des Redaktionsgeheimnisses und der Pressefreiheit und des Mediengesetzes ein Bündel von Privilegien, die wir deshalb bekommen, weil wir eine kontrollierende Institution sind. Ich mag den Ausdruck der vierten Gewalt nicht, weil er sozusagen eine Staatlichkeit insinuiert, aber wir sind eine privilegierte Einrichtung. Also der Watchdog-Journalismus, das ist ja eigener Begriff, auch jetzt im Informationsfreiheitsgesetz, ist eine Einrichtung, die dafür da ist, die drei Staatsgewalten öffentlich zu beobachten und zu beschreiben, was die tun. So, und
dafür hat man eine besondere Verantwortung.
Genau, dafür eine Verantwortung. So. Und das tun wir natürlich. Besteht unsere Aufgabe jetzt einmal vorrangig darin zu sagen, wenn was nicht funktioniert, weil dort legen wir den, damit sich das ändert. Also investigativer Journalismus ist ein grober Entwurf der zu erlassenden Gesetze, heißt so schön auf der Uni. Ne? Also wir zeigen auf einen Regelungsbedarf hin. So. Aber wir sind jetzt keine Werbeinstitution, wir sind nicht die Public Relations des Bundesheers. So, was nicht heißt, dass man nicht auch Geschichten erzählen kann, die Erfolgsgeschichten sind oder die rührende Geschichten sind. Ja, wir haben jetzt im Falter gerade eine Reportage aus Kiew mitgebracht von Frauen, die in den Wohnungen in Kiew Drohnen bauen mit 3D-Druckern. Die sitzen dort und basteln Drohnen zusammen. Und das ist auch eine Geschichte des Widerstands und der Zivilgesellschaft, des zivilgesellschaftlichen Engagements, damit sich die verteidigen können. Aber das ist eher eine Frage, glaube ich, die an euch geht, zu sagen, welche Geschichten kann ich Medien anbieten, die interessant sind, die aber jetzt nicht reine PR der Werbung sind. Das ist nicht unsere Aufgabe. Das sind dann Special Interest Magazine oder das sind, ich weiß nicht, andere Plattformen, aber das, wofür ich stehe, ich bin sozusagen nicht die Werbebroschüre.
Nein, das ist nicht. Aber eine Nachfrage noch, wie denken Sie, nehmen die Falterleser des Bundesheer wahr? Was erwarten die sich oder wo stehen die?
Schwierig, das ist die Frage, wer die Falterleser sind. Die Falterleser haben sich in den letzten 10 Jahren vervierfacht. Also ich würde sagen, vor 20 Jahren hätte ich das Falterpublikum wahrscheinlich noch sehr im eher linken, pazifistischen Milieu angesiedelt. Heute, glaube ich, hat sich das sehr diversifiziert. Also ich glaube, wir haben die Leute, die so klassisch Friedensbewegung der 80er Jahre sind und irgendwie nicht ganz mitnehmen, dass sich eigentlich die geopolitischen Verhältnisse verändert haben, dass es nicht darum geht, dass die Amis die Russen angreifen oder dass wir jetzt einen Angriffskrieg führen oder dass der Vietnamkrieg geführt wird, sondern dass möglicherweise Europa angegriffen wird. Und dass nicht die Ukraine den Krieg gegen Putin führt oder die EU, sondern umgekehrt. Ich glaube, dass kann es nur sagen, was ich so in der Redaktion wahrnehme, schon sehr viele Leute erkennen den Wert eines Heeres, auch einer Verteidigung, auch einer, wie heißt es so schön, die umfassende Landesverteidigung. Wie sagt man die umfassend? So, wie ja, das einmal in Geschichte
so
gelernt
in der Bundesverfassung.
Genau. Also ich glaube, dass das erkannt wird. Ja. Und dass sich viele so im linken Spektrum gerade schwer tun mit der Frage, ist das jetzt eine Militarisierung meines Denkens, ist das eine, werden wir jetzt alle Militärschädeln, denken wir nur mehr in der Logik des Militärs, ja, sind wir jetzt, wenn wir das Wort kriegstüchtig hören, was heißt das eigentlich? Heißt das, dass wir nur mehr in der Logik von Feind und Freund denken? Geht die Diplomatie zugrunde? Ich glaube, das sind Überlegungen, die sich jetzt ein Falterpublikum macht, ja. Zu Recht macht. Ja. Also wo ist die Rolle der Diplomatie zum Beispiel in Zeiten wie diesen? Ja. Gibt es nur andere Systeme oder sollen nur Militärs den Konflikt? Wir neigen ja in Krisen dazu, dass dann oft eine Perspektive überwiegt. Nicht? In der Corona-Pandemie haben die Virologen das Wort geführt. Nicht? Interessanterweise nicht die Kinderpsychiater, auch nicht die Lehrer und auch nicht die andere Leute, die auch etwas beitragen könnten.
Wir haben also viel über Krisen und Katastrophen gesprochen, wie Sie da das Bundesheer wahrnehmen. Wie nehmen Sie das Bundesheer im Alltag wahr? Also abgesehen von Krisen, von Katastrophen, nämlich was die Kommunikation betrifft. Hat sich das geändert oder ist das immer gleich? Ist das Bundesheer wahrnehmbar außerhalb von Hochwasser und Nationalfeiertag?
Ich glaube, es ist kaum, also als Journalist nehme ich es wahr in Form von Pressemeldungen oder Pressefahrten oder Oberst Reisner, der jetzt sozusagen sicher einer der wichtigsten Kommunikatoren ist in der Ukraine-Krise, ich glaube auch international mittlerweile sehr gefragt sind. Also dann nehme ich das Heer eigentlich als Think Tank wahr. Also wenn es um die Einschätzung des Ukraine-Konflikts geht, trifft man verstaunlich viele Leute, die sehr gute Analysen bieten, die wichtig sind für uns. Da nimmt man es einmal im Jahr wahr am Nationalfeiertag, ne? Wo man dann irgendwo abhupfen kann, auf irgendwelche, da habe ich mir das Kreuz verrissen, weil ich auch hupfen musste. Nicht von ganz oben. Das ist eher so eine, wie soll man sagen, das ist dann eher die, das meine ich nicht böse, wenn ich so sage, aber eher so eine folkloristische Seite des Heers. Das Heer, das jetzt sich zeigt und das halt seine Waffen vorführt und da dürfen die Kinder auf dem Panzer klettern und so. Das ist eher so ein bisschen old-fashioned. Aber es ist halt Leistungsschau, es ist eher wie eine Messe. Würde ich jetzt nicht als Krisen-PR oder als Information der Medien sehen. Ich glaube, ich könnte noch mehr so Oberst Reisners vertragen. Also Gesprächspartner, wenn man so will, intellektuelle Denker von Konflikten, die geopolitische Analysen beisteuern. Das ist sozusagen eine der Seiten, die ich sehr schätze am Heer. Ja, und da gibt es auch gute Leute. Ich glaube auch, dass da durch die UNO-Einsätze einfach viel Know-how da ist und viel Internationalität ist, das vielleicht sogar ein bisschen unterverkauft.
Ja, Oberst Reisner ist ein gutes Beispiel. Wir haben ja auch einen Podcast mit Oberst Reisner gemacht. Aber bleiben wir dann gleich beim Bereich der Bedrohungen. Frau Helm.
Ja, Herr Klenk, was denken Sie, sind die größten Bedrohungen in unserem Land oder gegen unser Land?
Na ja, schon eine propagandistische Unterwanderung der liberalen Demokratie. Ich würde jetzt mal sagen, eine propagandistische. Also wenn ich jetzt in meinen Berufsfeld schaue, muss ich sagen, ich stelle mir schon die Frage, warum für erstaunlich viele Leute es so verlockend ist, eine Partei zu wählen, die mit Wladimir Putin einen Freundschaftsvertrag geschlossen hat. Mehrheitspartei. Das ist einmal erstaunlich. Und die wirklich ständig sozusagen das Narrativ wiederholt, dass eigentlich die EU und die Frau von der Leyen und der Herr Zelensky hier einen Krieg führen wollen und nicht Putin. Und die gegen die Corona-Diktatur demonstrieren, aber gleichzeitig russische Fahnen schwenken. Nicht? Also das ist irgendwie ein Bullshit-Bingo, das in meinem Hirn nicht zusammengeht. Und wo man sich wirklich mal kurz fragt, früher hat man gesagt, geh doch rüber im Kommunismus und wirklich mal sagt, bitte leb einmal 3 Monate in Moskau und sag dort wirklich deine Meinung über das Regime und dann reden wir weiter. Das verunsichert mich. Mich schockiert eigentlich, jetzt wäre ein bisschen speziell, wenn ich sehe zum Beispiel, wie russische Agenten und deren Helfer im österreichischen Verfassungsschutz eigentlich jahrelang Informationen nach außen tragen konnten, es passiert eigentlich nichts. Also es ist irgendwie wie ein Bezirksgerichtsverfahren, das da rennt. Während zum Beispiel die britische Justiz in der gleichen Causa solche Spione zu 10, 15 Jahren Haft verurteilt, und zwar in einem sehr schnellen und einem sehr effizienten Verfahren und sehr transparent kommuniziert. Und bei uns rennt das alles so ein bisschen, ja, wenn da irgendein Generalsekretär im Außenministerium mit einer Novichok-Formel umeinander schlawinert, ja, sagen wir, es war nichts. Und wenn da Herr Firtasch irgendwie ausgeliefert werden soll und sagt, ich bin ein Diplomat der UNIDO im Namen von Belarus, dann bleibt er halt da, auch wenn das Völkerrechtsbüro sagt, damit werden wir uns ganz schön viele feindliche Mächte herbeiholen. Und jetzt, glaube ich, heute war die Meldung, dass dann doch die Spionageantennen am Dach der russischen Botschaft heruntergenommen werden und drei Leute ausgekaut werden, nachdem das irgendwie schon wochenlang berichtet. Also so eine Schlamperei, weil man so tut, als wäre Spionage sowas wie eine Agentenklamotte, so ein bisschen dritte Mann-Komödie, und hat es ja immer schon gegeben, dass es Spione gibt, nicht? So Menschen mit Schlapphüten und hochgestellten Krägen, die irgendwie, aber dass das eigentlich eine Gefahr ist für ganz individuelle Menschen, für Journalisten, für Polizisten, für Politiker, die bedroht werden, die möglicherweise ermordet werden, die erschossen werden, so wie in Deutschland, das ist irgendwie noch nicht angekommen. Das verunsichert mich gerade ein bisschen. So wie mich generell ein bisschen verunsichert, dieses Angreifen eines rechtsstaatlichen Prinzips. Nämlich von russischer Seite, aber auch mittlerweile von amerikanischer Seite. Also wir haben irgendwie geglaubt, 1989, das Ende der Geschichte ist da, die liberale Demokratie hat sich jetzt durchgesetzt. Wir surfen im Internet mit dem Netscape Navigator, wir werden alle Global Digital Citizens. Und dass aber da hinten die dunkle Aufklärung am Horizont kommt und neben den Figuren wie Putin und Trump auch dann Figuren wie Elon Musk und der Herr Thiel beginnen, den Journalismus anzugreifen, zu zerstören. Wenn der Herr Musk unsere Plattform Twitter kauft, auf der wir uns doch so nett geprügelt haben, wenn der Herr Bezos die Washington Post kauft und sie mit einem Federstreich zusammenstreicht, eine der wichtigsten Zeitungen Amerikas, wenn der Herr Thiel, wie jetzt letzte Woche geschehen, eine eigene Plattform einrichtet, wo ich mit KI-Methoden Journalisten fertig machen kann, die mir nicht passen, dann glaube ich, muss man auch die Pressefreiheit zum Beispiel als ein Ziel der Landesverteidigung sehen. Pressefreiheit und Informationsfreiheit ist ein ganz wichtiges Kriterium. Ich würde sagen, es ist mindestens so wichtig wie Soldaten sind Journalisten. Auf einer ganz anderen Ebene.
Ja, ja, total. Haben Medien die Verantwortung, eine Gesellschaft wehrhaft und resilient zu machen?
Resilient und wehrhaft, ich glaube, die Medien sind nicht dafür da, dass wir die Leute in den Krieg treiben. Ja, also wenn ich es jetzt überspitzen darf, die Medien dürfen nicht Propaganda betreiben und die Leute aufhetzen. Im Sinne von, also wehrhaft, sie meinen, wehrhaft gegen totalitäre Bedrohungen, ja. Würde ich sagen, ja. Ja.
Die ja auch im Cyberbereich sind oder so.
Ja, also da würde ich sofort zustimmen, dass wir natürlich die Leute sensibilisieren müssen, welche Bedrohungen es gibt. Ich glaube nicht, dass die Medien das Sprachrohr des Heeres sein können oder des Staates, das sind wir nicht. Sondern im Gegenteil, ja. Wir sind eine Institution, die den Staat kritisch hinterfragen muss. Das ist unsere Rolle und das ist auch die vom Staat zugedachte Rolle oder von der Verfassung zugedachte Rolle. Das ist manchmal schwer zu verstehen für Politiker oder auch für Pressesprecher von staatlichen Einrichtungen. Die glauben, wir greifen sie an, aber wir haben einfach eine andere Rolle in diesem System.
Vieles spielt sich auf den sozialen Medien ab. Wir haben den Bundesherr Bauer da sitzen.
Ich möchte Ihnen ein Zitat vorlesen von Stefan Weichert. Ja. Kommunikationswissenschaftler. Zitat ist im Falter erschienen im September 2022. Ich zitiere: Wenn Journalisten auf Social Media ständig aus ihrer Rolle fallen und aktivistische Debatten anführen, indem sie insinuieren, anprangern und diskreditieren, ist das Vertrauen angeknackst. Das ist das Schlimmste, was dem Journalismus passieren kann. Schaden Sie mit Ihrem Social Media Auftritt Ihrer Zeitung eigentlich?
Die Frage dürfen Sie nicht mir stellen. Also ich würde sagen nein, weil die Zeitung hat ja die vierfache Auflage und ist mittlerweile die reichweitenstärkste politische Wochenzeitung Österreichs mit einer Reichweite von fast 4%. Also irgendwas muss ich richtig gemacht haben. Ich glaube, das, was er meint, wenn ich das Zitat versuche zu interpretieren, heißt, wir sollen Gewahrsein, dass wir als Journalisten eine Rolle haben, ein Vertrauen der Bevölkerung haben. Gleichzeitig sehe ich aber, dass der Aktivismusvorwurf sehr gern erhoben wird gegen Journalisten, die kritisch sind. Das ist das Leichteste zu sagen, du bist der Aktivist, weil damit kann ich ihm sozusagen seine eigentliche Kompetenz entziehen und sagen, du bist ja nur ein Aktivist.
Und ich wo ist die Grenze zwischen Journalismus und Aktivismus?
Na, jeder Journalist ist letztlich aktiv in dem, was er tut. Ja, wenn ich über den Strafvollzug berichte oder über die Misshandlung eines Rekruten oder über Korruption oder über Jugendgefängnisse oder über, weiß ich nicht, ob der Herr Wöginger, der in diesen Stunden, wo wir da sitzen, vor Gericht sitzt, Parteibuchwirtschaft betrieben hat, dann habe ich ja ein subjektives Ziel vor Augen, nämlich eine Reform der Gesellschaft. Und das ist natürlich ein aktivistisches Moment. Ich bin ja kein Mikrofonständer. Ja, also wenn man sich den Journalismus vorstellt als einen Mikrofonständer, der sich hinstellt und sagt, Herr Minister, was sagen Sie, so wie früher, das, wenn man so die früheren Fernsehsendungen aus den 60er, 70er Jahren, ne, wenn da in Schwarz-Weiß da, keine Ahnung, da wie hat der vor dem Kreis gekassen, der, bevor es den der Chef der Leitung, der Klaus, ne, und der Politiker hält halt eine Rede ins Mikrofon und der Journalist notiert das und berichtet das, wenn man sich Journalismus so vorstellt, dann kann man sagen, jeder, der das davon abweicht, ist ein Aktivist, der das Vertrauen erschüttert. Ja. Nur so funktioniert ja unsere Arbeit nicht, sondern wir wollen ja, dass sich was ändert. Ja. Wir wollen ja aktiv werden. Was, glaube ich, mit dem Aktivismus verglichen wird, ist das, dass Leute in Wirklichkeit parteipolitisches Engagement machen. Also wenn ich mir die Chefredakteurin des Express hernehme, die ja ÖVP-Generalsekretärin war und jetzt dort Chefredakteurin ist, die ist eine Politaktivistin. Die macht dort einfach politische Propaganda, aber die ist nicht daran interessiert, the best obtainable version of the truth zu erkunden. Die ist nicht daran interessiert zu sagen, welche Perspektive kommt der Wirklichkeit am nächsten. Das ist eigentlich die Aufgabe des Journalismus, zu sagen, wie kann ich sicherstellen, dass meine Perspektive der Wirklichkeit am nächsten kommt. Und ich glaube, das, was Weichert kritisiert, ist, wenn sich die Journalisten da anfangen, irgendwie zu prügeln. Ja, das klingt schon fast wieder ein bisschen altvatisch, aber ich glaube, dass das heute nicht mehr das große Problem ist. Ja, sondern heute haben wir ganz andere Probleme mit KI-Bots, mit Regierungspropaganda. Ich denke, schauen wir nach Amerika, was dort passiert. Und das wird uns in ein paar Jahren hier ereilen, wo jeder sieht, wie jemand von einem IS-Agenten erschossen wird. Und die Regierung lügt einfach und sagt, das war ein Terrorist und wir mussten ihn in Notwehr schießen. Aber jeder sieht, dass das nicht stimmt. Das war ein viel größeres Problem. Und daher, glaube ich, ist jetzt die Frage, wie wir auf Social Media miteinander diskutieren. Ich glaube, das ist schon ein bisschen die Debatte von 2020. Das hat sich, ich glaube auch, dass Journalisten mittlerweile professioneller beginnen, über diese Medien nachzudenken. Wir lernen das halt auch langsam. Das sind sehr schnelle Maschinen, wo halt jeder mal, auch der Bundesheerbauer, wenn man den Thread vom Bundesheerbauer lesen würde, was der schon alles geschrieben hat, und ich würde das jetzt ausdrucken, würde wahrscheinlich halt alles sagen, das schreibe ich nicht mehr. Ne? Jeden Beef, den man sich dort gibt. Also ich glaube, wir lernen diese Maschine. Das sind halt Waffen, an denen wir halt so ein bisschen herum, die uns halt manchmal auch aus der Hand oder wo sich halt Schüsse gelöst haben, um in eurer Sprache zu bleiben, die wir vielleicht gar nicht wollten.
Kommen wir zur Abschlussrunde.
Kann ich bestätigen, natürlich würde ich manche Dinge nicht mehr so schreiben, aber ich möchte schon einmal kurz reflektieren. Glauben Sie nicht, dass wenn man Journalisten politisch einordnen kann, aufgrund ihrer Tätigkeit auf Social Media, und ich behaupte, dass ich das bei einigen kann, und interessanterweise gerade bei Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, dass Journalisten eigentlich genau das verlieren, was sie eigentlich auszeichnet, nämlich wirkliche Unabhängigkeit und Äquidistanz von allen Bereichen?
Also ich glaube, jeder Journalist, der seinen Job ernst nimmt, hat einen gesellschaftspolitischen Standpunkt. Ich kann ein konservativer Journalist sein, ich kann ein Liberaler sein, ein linker Journalist sein. Also das zu leugnen und so zu tun, als würden wir alle wie Richter in schwarzen Roben da sitzen und wir hätten kein gesellschaftspolitisches Bewusstsein, ist unehrlich. Ich glaube im Gegenteil, man muss es sich bewusst machen und man muss so wie, und vielleicht sind Richter ganz ein gutes Beispiel oder Polizisten. Polizisten zum Beispiel engagieren sich parteipolitisch und trotzdem erwarte ich, dass ein Polizist seinen Job ordentlich macht. Ja, der ist bei der AUF oder bei der FSG so. Ich halte nichts von Journalisten, die bei Parteien sind. Bei uns im Fall ist niemand bei einer Partei oder Mitglied einer Partei. Und wir haben das auch in unseren Compliance-Bestimmungen und in unserem Redaktionsstatut, dass wir nicht Mitglied von Parteien sein dürfen. Ich kann aber niemanden verbieten zu sagen, Ich sehe ein politisches Thema eher so oder so. Ich bin migrationspolitisch eher auf der liberalen Seite und mehr für Flüchtlingsunterkünfte und weniger für Remigration. So, das, glaube ich, schadet aber auch nicht, wenn ich es offen lege. Und wenn ich es offen, wenn ich das offen mache, und Journalisten waren immer auch parteipolitisch oder gesellschaftspolitisch verankert. Ja. Ein Hans Winkel in der Kleinen Zeitung war immer ein Konservativer, und ein Thomas Kohr, ja, vielleicht für die ganz alten Zuhörer, war auch immer ein Stockkonservativ, und ein Schulmeister war konservativ, und der Lingens war eher immer links angesiedelt, und der Bronner auch, und der Rauscher war ein Liberaler. So. Und deswegen lese ich ja diese Leute auch, weil ich ja verschiedene Blickwinkel auf das Weltgeschehen lesen will. Ja. Und der Hugo Bortisch war eher ein konservativerer Journalist. Ja. So, das wusste man. Und dann hat man die Arbeit sozusagen mit dieser Brille sehen können. Ich glaube, das, was Sie meinen, ist, wenn ich einseitig wäre, wenn ich Dinge weglasse, wenn ich Dinge nicht mehr recherchiere, die mir nicht in den Kram passen, wenn ich anfange, Fakten auszublenden, nicht mehr sozusagen beide Seiten zu hören, sondern nur mehr eine einseitige Darstellung zu haben. Ich glaube, das ist damit gemeint. Und das gefährdet natürlich die... Aber das sehe ich, das Problem sehe ich eigentlich weniger bei den Journalisten, sondern das sehe ich bei einer wachsenden Zahl von Info-Influencern, wo ich überhaupt nicht mehr weiß, wer die zahlt, wo die stehen, wer die finanziert, sind die Pressesprecher der Hamas oder sind sie Journalisten, ich sehe zum Beispiel auch ein, und dann bin ich gleich am Schluss, ich sehe zum Beispiel auch ein Problem, dass viele Journalisten die Redaktionen verlassen müssen, zum Teil, weil sie halt kein Geld mehr gibt, sich selbstständig machen, und dann angewiesen sind auf Quoten, weil sie halt über Werbung sich finanzieren. Und das sehe ich eigentlich, das macht mir Sorge. Ja, dass ich dann, ich nehme die Berichterstattung über Christian Pilnatschek her, ja, die für mich ein Worst Case ist des investigativen Journalismus in Österreich, weil sich da wirklich namhafte Menschen, ich will sie jetzt da nicht alle nennen, wirklich verrannt haben. Und man merkt, es gibt kein redaktionelles Korrektiv. Es gibt keine Redaktionskonferenz, die nach dem redaktionellen Prinzip arbeitet, nämlich wir sitzen an dem Tisch und jetzt hat er eine Recherche und der Ressortleiter hinterfragt es und der Chefredakteur hinterfragt es und der Kollege schaut nochmal drauf und dann schauen wir, was ist the best obtainable version of the truth. Sondern ich bin auf einer These und die ziehe ich durch, aber wenn ich fünfmal verurteilt wäre. Und wenn ich verurteilt wäre, sage ich, das war also eine feindliche Slap-Klage und eine Zensurjustiz. Und davor habe ich eigentlich Angst.
Das ist wirklich ein interessanter Punkt. Wir kommen zur letzten Frage von
Letzte Frau Frage, Abschlussfrage. Wenn ein junger Mann zu Ihnen kommen würde und er steht vor der Entscheidung Grundwehrdienst oder Zivildienst, Sie müssten ihm einen Rat geben. Welcher wäre es?
Ich glaube, das kommt ganz auf den jungen Menschen an. Ich glaube, das könnte ich so pauschal nicht sagen. Ich glaube, wenn das jemand ist, der sehr resilient ist, sehr kräftig ist, der auch sozusagen Interesse hat, auch an einer körperlichen Herausforderung, würde ich ihm wahrscheinlich das Heer empfehlen. Wenn es jemand ist, der, weiß ich nicht, das vielleicht nicht packt.
Das ist schon eine richtige Politikantwort.
Ja. Ich weiß es nicht. Ja. Ich tue mir schwer. Ja. Ich bin natürlich jemand, der aufgewachsen ist mit der Überzeugung, nie jemanden töten zu müssen und auch nie jemanden aus der Familie in den Krieg zu schicken. Und wahrscheinlich, ich gebe eine ehrliche Antwort, würde ich in dem Moment, wo hier wirklich ein Krieg ausbricht, schauen, dass ich mir davon mache. Wahrscheinlich. Weil ich nur mehr 20 Lebensjahre oder 30 habe und mir denke, ich verbringe die vielleicht woanders. Vielleicht auch nicht. Vielleicht spiele ich auch den Helden, ich weiß nicht. Aber jetzt einmal, ich würde mich jetzt einmal hier nicht als Held inszenieren, sondern ich würde eher sagen, ich bin wahrscheinlich der schaut, dass er dem Krieg entkommt. Dass er ins Auto setzt und schaut, dass er so wie die vielen sonstigen Kriegsflüchtlinge, die man sieht, in dem Moment, wo Kriege beginnen, die schauen, dass sie mal ihre Haut retten und ihre Kinder und ihre Enkel. So. Also nichts wäre jetzt leichter zu sagen, ja, also natürlich, ja, mit der Waffe. Aber ich bin halt so sozialisiert worden, dass Krieg einfach nicht in meinem Leben vorgekommen ist. Anders als mein Urgroßvater. Ich habe jetzt neulich meine alten Fotoalben meiner Großeltern geordnet, da war der Krieg sozusagen völliger Alltag, andauernd. Jeder hat eine Uniform angehabt. Dauernd ist irgendwie gestorben an der Front. Das sich fotografieren lassen in Uniform war eine völlig übliche Art, in Fotoalben aufzutauchen. So. Ab 45 ist niemand mehr in einer Uniform aufgetaucht.
Ja, ich habe noch eine letzte Frage. Herr Klenk, wie fühlt es sich an, auf dem heißen Stuhl einmal zu sitzen?
Ja, ganz bequem eigentlich. Ganz bequem. Ich habe gedacht, ich habe es ein bisschen gekramt und ich habe es mit militärischer KI in meinen alten Aufsätzen.
Das kommt im zweiten Teil.
Ja, das ist ein gutes Stichwort. Ich sage jetzt einmal vielen Dank fürs Kommen.
Danke fürs Gespräch.
Und das ist nachher wirklich das Stichwort. Denn wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schreibt uns doch, welchen Journalisten oder welche Journalistin ihr gerne beim nächsten Mal wieder auf dem heißen Stuhl haben möchtet. Wenn ihr selber auch noch Fragen an Florian Klenk habt, dann schreibt uns das, weil dann machen wir wirklich eine zweite Folge von diesem Podcast und sonst auch dann mit anderen Journalisten. Und hört auch beim nächsten Mal bitte wieder her.
Das war Hergehört, der Bundeswehr-Podcast.
Ihr habt Fragen, Feedback oder Themenwünsche? Schreibt uns eine Mail an podcast@bundeswehr.at. Wir freuen uns auf euch.